Sag mal, Saskia, diesmal haben wir uns ja was Großes vorgenommen.
Ja, du sagst es. Eine große Künstlerin, Käthe Kollwitz.
Und sie hatte so viele Bezeichnungen und sie hat so viele Titel verliehen bekommen. Die feministische Vorreiterin, eine nationale Größe, kommunistisches Aushängeschild.
Puh, aufopfernde Mutter, christlich-bürgerliches Idol vielleicht noch.
Ja, Pazifistin auf jeden Fall. Verfechterin sozialer Missstände.
Malerin, Bildhauerin
Bildhauerin,
natürlich und
genau.
Grafikerin.
Grafikerin auf jeden Fall. Und natürlich Ehefrau, Mutter und Künstlerin. Was hier schon auch besonders ist für diese Zeit. Aber da kommen wir noch drauf.
Ja.
Auf jeden Fall ist es verrückt, für was Käthe Kollwitz so alles steht. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Unbedingt.
Kunst und knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Welt von Käthe Kollwitz. Kollwitz wird oft als die berühmteste deutsche Künstlerin des 20. Jahrhunderts betitelt. Die Formulierung ist natürlich groß, denn wer kann das schon so genau messen? Aber sie ist, ohne Übertreibung, eine der bedeutendsten Künstlerinnen des letzten Jahrhunderts.
Und mit einer einzigartigen Fähigkeit, Emotionen in ihren Werken einzufangen, die eine Kraft haben, die ich sonst noch nicht erlebt habe. Es gibt übrigens so viele Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Kieze, Höfe, Siedlungen und auch eine Promenade, die nach dieser Künstlerin in Deutschland benannt sind. Also wie sonst für wirklich keinen anderen Künstler, Künstlerin.
Wahnsinn. Was magst du denn am liebsten von ihr?
Also wenn ich in Berlin bin, in der Nähe dieses Prachtboulevards unter den Linden, dann besuche ich in der Regel schon die Neue Wache. Und da drin steht, vierfach vergrößert, die Version einer Bronzeskulptur, Mutter mit totem Sohn. Die finde ich so ergreifend, wirklich jedes Mal.
Ja, die berühmte Pietà von Kollwitz. Ja, die Skulptur habe ich leider noch nie live gesehen. Und es geht ja auch auf ein sehr trauriges Ereignis der Künstlerin selbst zurück, oder?
Ja, sie zeigt Kollwitz selbst mit ihrem toten Sohn Peter, der im Ersten Weltkrieg fiel. Und die Körperhaltung der Mutter, die ihren erwachsenen Sohn so zwischen den Knien liegend, aber ein bisschen hält, die ist einfach unglaublich berührend und echt ergreifend. Die transportiert so richtig diese unermessliche Trauer einer Mutter, die ihr Kind verloren hat.
Ja, also nur schon die Bilder, die ich online gesehen habe, die haben mich irgendwie tief berührt. Man kann sich irgendwie den Schmerz über so einen solchen Verlust eigentlich kaum vorstellen. Und ja, also die Skulptur erinnert mich schon ein wenig an die Pietà von Michelangelo. Geht es ja auch so?
Ja, das stimmt. Aber der tote Sohn ruht nicht auf ihren Knien, so wie bei Michelangelo, sondern der befindet sich halt eher so kauernd, halb auf dem Boden und so halb zwischen ihren Beinen.
Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein schlafendes Kind, wenn ich das so sagen darf. Ja, puh, jetzt haben wir aber schon ein sehr schweres Thema zum Start gehabt. Die Folge wird jetzt aber nicht so traurig, oder?
Nein, nein, nein. Es gibt schon einige ergreifende Bilder, aber Käthe Kollwitz war schon ein fröhlicher Mensch.
Ich habe übrigens gelesen, dass sie eben ein lebensfroher Mensch war und auch sehr gerne getanzt hat. Und vielleicht glauben ja viele, dass sie ein trauriger Mensch war, weil sie so viele, ich sage mal, emotionale Werke geschaffen hat, aber ich denke, das stimmt nicht.
Nein, nein. Zeit, mit diesem Klischee aufzuräumen. Komm, lass uns starten.
Ja, unbedingt.
Saskia, wo und wann kommt Kollwitz denn auf die Welt?
Ja, Kollwitz wird 1867 in Königsberg in Ostpreußen, das ist heute in Russland, geboren. Und ihre Eltern sind wohlhabend und auch künstlerisch interessiert. Käthe will von Anfang an Malerin werden. Die Eltern unterstützen sie dann auch in ihrem Vorhaben. Sie erhält also privaten Malunterricht in Königsberg. In den 1880er Jahren besucht sie dann Kunstschulen in Berlin und in München.
Und das klingt wirklich ziemlich locker von den Eltern. Also immerhin durften Frauen damals ja noch gar nicht auf die Kunstakademie gehen.
Ja, absolut, also wirklich bemerkenswert. 1891 heiratet sie den Arzt Karl Kollwitz und die beiden wohnen dann am Prenzlauer Berg in Berlin in einer Vierzimmerwohnung. Und in dieser Wohnung hat er eine Kassenarztpraxis und sie das Atelier. Im Jahr 1892 kommt dann ihr Sohn Hans und 1896 ihr Sohn Peter zur Welt.
Ja, apropos Atelier, es ziemte sich ja gar nicht zu arbeiten. Also wenn man bürgerlich war, so wie Käthe Kollwitz und dann auch noch eine verheiratete Frau. Aber da war Käthe Kollwitz wirklich sehr, sehr selbstbestimmt und schaffte dann ja auch einfach unzählige Kunstwerke, trotz Ehefrauendasein, trotz Mutterdasein.
Also sie erstellte ja hauptsächlich Zeichnungen, Radierungen und Drucke, eigentlich obwohl sie ja Malerei studiert hatte. Und die meisten Techniken erlernte sie autodidaktisch.
Ja, und die Menschen, die sie zeichnete, das waren oft auch die Patienten, die zu ihrem Mann in die Arztpraxis kamen. Und die gehörten schon auch zu den Armen der Ärmsten.
Ja, und bemerkenswert finde ich auch, dass sie eigentlich über die Patienten von ihrem Mann dann in den Kontakt mit eben den Arbeitern kommt, aber vor allem spricht sie mit dessen Frauen. Also so erfährt sie eigentlich von den Nöten, ich sage jetzt Arbeitslosigkeit, Selbstmorde, Hunger, Wohnungsnot etc.
Ja, sie entwickelte wirklich so ein starkes Mitgefühl für das Leiden der Menschen in dieser Zeit.
Ja, und genau diese Empathie sieht man ja eigentlich auch in ihren Werken. Aber auch, ich glaube, die Rolle als Mutter prägte ihre Sichtweise auf die Welt, weil Mutter- und Kinddarstellungen fertigte sie ja unzählige an.
Ja, wirklich. Und sie war auch noch ziemlich ehrgeizig. Also 1919 wurde sie tatsächlich die erste Professorin an der Akademie der Künste in Berlin. Und sie gehörte zur Berliner Sezession und war dann da später auch noch im Vorstand. Und die war in Paris und hat sich da mit der Bildhauerei beschäftigt. Dann hat sie noch eine längere Italienreise unternommen und hat für diese Satirezeitschrift Simplicissimus ganz viele Zeichnungen beigesteuert. Da hatte sie, glaube ich, sogar eine Carte Blanche. Also da war sie schon so bekannt und berühmt, dass man jede Zeichnung von ihr genommen hatte, weil die immer alle total pointiert waren. Und erste Aufträge für Plakate erhielt sie auch und sie stellte zunehmend aus. Also unglaublich viel.
Aber wusstest du, dass sie eigentlich über die Grenzen hinweg bekannt war? Also in China, Südafrika und sogar bis in die USA, finde ich faszinierend.
Verrückt. Also China und Südafrika wusste ich nicht, USA schon, aber das ist China finde ich auch wirklich besonders, ja.
Ja. Und über 6 Jahrzehnte hinweg schafft sie eine beeindruckende Sammlung von politisch und sozial engagierten Werken. Und das eigentlich trotz mehrerer Schicksalsschläge. Weil ihr jüngster Sohn Peter fällt ja im Ersten Weltkrieg und dann ihr Enkelsohn im Zweiten und ihre Kunst wird während der Nazizeit sogar boykottiert.
Ja, sie gilt, sie wird verfemt oder ihre Kunst wird verfemt. Nicht entartet, dafür war sie zu bekannt und zu berühmt, aber sie wurde schon auch schikaniert. Sie musste zum Beispiel ihre Professur aufgeben und ihren Arbeitsplatz, also ihren Atelierplatz, gab sie dann auch noch auf, so mehr oder weniger freiwillig. Und ihre Bilder wurden zunehmend eben auch nicht mehr ausgestellt.
Ja, 1936 wird sie ja mit 69 Jahren zum Verhör von der Gestapo vorgeladen. Also ich finde das unglaublich. Und trotzdem war sie wohl viel heiterer, als man aufgrund ihrer oft von Trauer und Leid geprägten Bildern annimmt.
Ja, mit am beeindruckendsten finde ich ihre Porträts und allen voran übrigens ihre Selbstporträts. Käthe Kollwitz fertigte, glaube ich, so an die 100 Selbstbildnisse in Tusche, mit Kreide, mit Kohle, als Tiefdruck oder als Hochdruck oder auch in Kombination von unterschiedlichen Techniken.
Ja, nicht zu vergessen, ihre Bronzeskulpturen.
Ja, genau.
Ja, übrigens, ihre Selbstbildnisse, die finde ich total faszinierend. Ich habe gelesen, dass es nur eines gibt, in dem sie sich fröhlich und lächelnd dargestellt hat. Und das ist ein Frühwerk von ihr. In allen anderen stellt sie sich ja eher nachdenklich oder gar mit sehr kritischem Blick dar.
Ja, das finde ich auch wirklich auffällig. Und außerdem auch noch, dass sie sich meistens älter darstellt, als sie eigentlich war. Und sie verweigert sich auch irgendwie so diesem gängigen Schönheitsideal. Ihre Haare sind meistens eher streng nach hinten gebunden und ihre Kleidung ist sehr schlicht. Ich meine, immerhin gehörte sie ja schon zum Bürgertum. Und was mir bei den Zeichnungen immer so besonders gut gefällt, ist, wie sie einfach so viele eng nebeneinander gesetzte Striche aufs Papier bringt und das formt dann schon eine Schattierung oder deutet eine Frisur an. Oder an den Augen kommt dann ein besonderer Ausdruck rein. Und dann macht sie noch so ein paar grobe, dunklere Pinselstriche mit Tusche oder sowas in den Hintergrund und das gibt dann einen Schatten und lässt dann die Gesichter immer so leuchten. Also es sieht so leicht aus, aber es ist gestochen scharf toll.
Ich habe mir gerade das Selbstporträt angeschaut, das das Stellmuseum als Ausstellungsplakat gewählt hat. Wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. Und da zeigen sich nämlich diese herausragenden Techniken. Also auf dem Selbstbildnis mit aufgestütztem Kopf blickt uns die junge Frau schmollend und extrem selbstbewusst an.
Ja, die Augen und die Nase sowie die Konturen des Gesichts und die rechte Hand sind eben mit diesen engen nebeneinander gesetzten, dünnen, aber kräftigen Federstrichen so richtig plastisch rausgearbeitet. Und dann eben diese sepiafarbene Tusche, die modelliert den Hintergrund für das Gesicht und hebt insbesondere auch die Hand nochmal so besonders hervor.
Da ist ja auch erst eigentlich Anfang 20 und eben die Hände. Also sie zeichnet ja gerne Hände. Oft sind sie besonders groß und die Hände zeigen so viele wichtige Arten des Kontakts, beschützen, stützen, halten, fordern, berühren, beten etc.
Ja, wirklich. Und fast immer auch Emotionen. Also die Hände zeigen, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich sind, ne?
Ja.
Und das kann sie wirklich toll darstellen. Saskia, weißt du, mit welchem Werk sie berühmt wurde?
Ja, ihren künstlerischen Durchbruch hat sie doch mit dem Bilderzyklus Ein Weberaufstand geschafft, oder?
Mhm, genau, ja. 1893 war es. Da besuchte Käthe Kollwitz die Premiere dieses umstrittenen Dramas Die Weber, das war von Gerhart Hauptmann. Und in Berlin war das eben die Uraufführung und diese Aufführung war ein Sensationserfolg und natürlich auch gleich direkt ein bisschen skandalös. Und Käthe Kollwitz war eben auch zutiefst beeindruckt und hat dann beschlossen, dass sie das auch zu Papier bringen muss und beginnt im selben Jahr noch mit ihrer Arbeit. Und nach 4 Jahren ist der Zyklus fertig. Sie stellt 6 Blätter her. Und 1898 nimmt sie dann das erste Mal in der großen Berliner Kunstausstellung teil mit diesem Weber-Zyklus und wird damit auch gleich ziemlich bekannt. Der Weber-Zyklus zeigt übrigens eine fiktive Revolte der Gegenwart. Also sie verzichtet auch bewusst auf historische Stilisierung und zeigt die Weber in moderner Arbeitskleidung, um aktuelle soziale Probleme zu verdeutlichen. Also sie ist im Hier und Jetzt sozusagen.
Ja, und das provoziert ja vor allem den Kaiser, also Kaiser Wilhelm II. Und prompt verweigert er ihr 1898 eine Auszeichnung, die Max Liebermann ihr für die Weber-Serie ja verleihen wollte. Und der Kaiser, das finde ich auch krass, der bezeichnet ihre Kunst als Rinnsteinkunst.
Ja, echt unverschämt.
Ja,
Also
der Weber-Zyklus ist aber sehr gefragt dann und wird auch in mehreren Museen ausgestellt. Und man sieht zwar Elend und Not, aber irgendwie finde ich, dass sie auch so ein bisschen die Würde der Arbeiter zeigt.
ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Das hat mir auch gut gefallen. Und ihre zentralen Themen insgesamt sind eben neben den Arbeitern und Arbeiterinnen auf jeden Fall Mutter-Kind-Darstellungen.
Ja, und Krieg und Tod. Ja, und dann wird es ja eben doch traurig.
Ja, schon. In der Ausstellung im Städel stand ich vor dem Bild Tod und Frau. Und war tatsächlich zu Tränen gerührt. Und das passiert mir eigentlich wirklich sehr selten bei einer Kunstbetrachtung.
Das Bild ist von 1910, also eigentlich noch vor dem Tod ihres Sohnes.
Ja, verrückt. Und trotzdem hat es so eine enorme emotionale Wucht und Kraft. Also, als ob es wirklich ihre tiefsten eigenen Emotionen sind, die sie da aufs Papier gebracht hat.
Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was auf dem Bild zu sehen ist.
Also es ist so ein Knäuel von Menschen und ich finde, auf den ersten Blick wirkt es fast, als ob die da so einen modernen Ausdruckstanz aufführen oder so. Aber dann erkennt man schon schnell, in der Mitte sieht man eine nackte Frau, verzweifelte Frau. Ihr Körper ist wirklich in so einer ganz expressiven Geste aufgebäumt, so, und von hinten wird sie gepackt und zwar vom Tod, Das kann man erkennen, weil der halt in Gestalt eines Skelettes daherkommt. Und man kann auch den Totenkopf erkennen. Und von rechts auf dem Bild klammert sich so ein kleines Kind an die Frau und versucht an dieser Frau, die sich so nach hinten bäumt, hochzuklettern.
Ja, aber eigentlich vergebens, weil der Tod hat sie fest im Griff. Und dann im Ersten Weltkrieg fällt er dann ihr Sohn Peter. Und er ist gerade mal 18 Jahre alt. Er hatte sich nämlich als Freiwilliger gemeldet. Und ihr Tagebuch schweigt übrigens sehr lange nach diesem Ereignis, aber sie verarbeitet es in ihrer Kunst.
Ja, es gibt einen Zyklus über den Tod ihres Sohnes. Und da drückt Käthe Kollwitz ihren Schmerz und das Trauma des Krieges insgesamt aus. Krass finde ich, dass sie da beschließt, ihre bisherigen Zeichen und Drucktechniken sind nicht mehr stark genug und sie muss irgendwie was Neues, Härteres finden. Und sie probiert rum und entdeckt den Holzschnitt.
Ja, der hat ja eigentlich viel härtere Linien. Irgendwie habe ich so ein bisschen Gefühl, es scheint so, als ob der Holzschnitt mit seinen, sagen wir, harten Linien auch die Härte des Krieges besser vermitteln kann.
Ja, glaube ich auch. Es schien ja irgendwie das passende Verfahren zu sein.
Ja, und die Technik hat sie sich ja dann eigentlich selbstständig beigebracht.
Ja, das finde ich wirklich bewundernswert.
Ja, auch in dieser Serie zeigt sie starke Gefühle, besonders den Schmerz und die Verzweiflung der Frau, die ihr Kind verloren hat.
Ja, mit den Figuren zeigt Käthe Kollwitz auch immer durch diese sehr ausdrucksstarken Körperhaltung, was für eine Lust sie selber an diesen ganz expressiven und so experimentellen Kompositionen hatte.
Ja, ich finde, sie hat eine unglaublich packende Bildsprache. Und sie holt auch das Maximum aus jeder Technik, die sie benutzt, heraus. Gibt es eine Grafik, die dir am besten gefällt?
Ja, mich spricht sehr die Mütter an. Das ist so ein Bild, wo sie so eine, auch mit in Holzschnitt, ganz eng aneinander gedrängte Frauengruppe hat sie da dargestellt. Und die halten sich so und umarmen sich, die bilden so einen Block oder so einen Kreis. Und zwar schützen die ihre kleinen Kinder. An einigen Stellen gucken die in der Mitte aus dieser dunklen Formation nochmal raus.
War das nicht auch ein Thema für eine ihrer Skulpturen?
Ja, genau, ist auch eine ganz tolle Skulptur. 15 Jahre später macht Kollwitz aus diesem Thema nämlich nochmal eine Bronzeskulptur und hat den Titel Turm der Mütter. Und die befindet sich übrigens mindestens einmal im Berliner und einmal im Kölner Kollwitz-Museum. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Und die Plastik ist total faszinierend. Also wenn man drumherum geht, dann sieht man wirklich, wie eindrucksvoll die Kraft von den Frauen auch dargestellt ist. Also die eine breitet ihre Arme aus und umfängt die Gruppe so schützend. Teilweise klammern die sich auch so ein bisschen aneinander. Und jede dieser Frauen hat eine andere Körperhaltung, aber alle haben einen total entschlossenen Gesichtsausdruck.
Rita, eine ganz andere Frage. Wie politisch war Kollwitz eigentlich? Also sie hat ja Plakate als Auftragsarbeiten erstellt. Allerdings habe ich gelesen, dass sie nur Plakate herstellte, wenn sie inhaltlich mit dem Thema auch einverstanden war.
Ja, also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass sie wirklich nie einer Partei angehörte. Sie wird nämlich immer so ganz schnell in so eine politische Schublade gesteckt, in die sie aber gar nicht reingehört.
Ja.
Wir müssen ja also ein bisschen aufpassen. Und soweit ich weiß, fühlte sie sich schon am ehesten den sozialdemokratischen Ideen zugehörig. Aber sie hat auch Plakate für verschiedene andere Parteien erstellt, auch für ganz linke Parteien, aber nie für die rechten Parteien.
Ich denke, wir können hier auch betonen, dass sie spätestens seit dem Tod ihres Sohnes überzeugte Pazifistin war.
Ja, genau. Sie entwirft ja für den Mitteldeutschen Jugendtag der sozialistischen Arbeiterjugend im Jahr 1924 dieses sehr berühmte Plakat »Nie wieder Krieg«. Die Abbildung zeigt einen jungen Menschen, der so ganz inbrünstig seinen Arm zum Schwur hochstreckt. Und dieser Schriftzug »Nie wieder Krieg«, der prangt so rechts und links von dem Arm in Schreibschrift.
Ja, das Motiv hat es ja sogar als Abbildung auf eine Briefmarke geschafft. Es wird zur Ikone der deutschen Friedensbewegung der 1970er und 80er Jahre.
Ja, genau. Es ist quasi immer wieder aktuell gewesen. Eigentlich ja heute auch.
Ja, total. Und viele Plakate machen ja auch auf die Hungersnot aufmerksam, also zum Beispiel hungernde Kinder.
Ja, Käthe Kollwitz spricht sich auch für das Recht der Frauen auf Abtreibung aus. Alle ihre Plakate und auch ihre Beiträge zu dem Simplicissimus sprechen sich immer gegen soziale Ungerechtigkeit aus.
Kollwitz erlebt übrigens das Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Sie stirbt am 22. April 1945 in Moritzburg bei Dresden an einem Herzversagen.
Ja, am Ende dieser schlimmen Nazi-Jahre, die ihr alle Ehre und Öffentlichkeit noch geraubt haben.
Und folgt dann nicht auch bald die politische Instrumentalisierung ihrer Werke und ihrer Person?
Ja, das ist wirklich lustig. Ost und West wollten da was machen oder was haben. Die DDR lässt Kollwitz als stramme Kommunistin, die sie ja aber eigentlich nie war, wieder auferstehen und feiert ihre Kunst auch als Vorläufer des sozialistischen Realismus.
Und in Westdeutschland, wie war es dort? Das war ja alles modern und abstrakt.
Ja, da konnte man mit Käthe Kollwitz Kunst erstmal nicht so viel anfangen. Aber hier in Westdeutschland wird sofort ihr Humanismus gefeiert. Und Kollwitz ist einfach auch im Westen eine anerkannte Künstlerin gewesen. Und heute dürfen wir sie und ihre Kunst ja wieder ganz neu entdecken. Gerade in der heutigen Zeit dürfen uns ihre Werke ruhig auf und natürlich auch wachrütteln. Wir sollten hinschauen und nicht wegschauen. Ich möchte die Folge abschließen mit einem Zitat aus ihrem Tagebuch von 1922. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen ratlos und hilfsbedürftig sind.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet mehr über Käthe Kollwitz erfahren? Alle Angaben wie immer in den Shownotes. Gibt es ein Werk von ihr, das dich besonders fasziniert? Wir sind gespannt auf deine Antwort und freuen uns über ein kurzes Feedback.
Ja, es gäbe auch wirklich noch so viel mehr über diese grandiose Künstlerin und ihre intensiven Werke zu sagen. Aber wir wollen ja knackig bleiben.
Ja, total. Wann kann man Käthe Kollwitz gut sehen?
Also eine absolute Besuchsempfehlung spreche ich wirklich für die jetzige Ausstellung im Städel aus. Die läuft auch noch bis 9. Juni. Und lustigerweise hat ja das MoMA in New York kurze Zeit später, ein paar Tage später, auch eine Ausstellung zu Käthe Kollwitz gemacht. Und da kann man auch noch bis 20. Juli hingehen. Und dann gibt es ein Käthe Kollwitz Museum in Berlin. Das ist ganz toll, sehr zu empfehlen. Und dann gibt es eins in Köln. Das ist auch immer ein Besuch wert. Und in Moritzburg gibt es auch eins. Das kenne ich aber nicht. Und bestimmt ist es aber auch schön. Und gibt es in der Schweiz eigentlich Museen, die was von Käthe Kollwitz haben?
Nein, wir hatten ja letztes Jahr im Kunsthaus eine Kollwitz-Ausstellung. Die habe ich leider verpasst. Ja, aber sonst nein, eigentlich gerade nicht. Was hast du denn mitgenommen aus der Städel-Ausstellung?
Ah ja, was ich wirklich jetzt auch erst gelernt habe, ist, betrifft die eingangs beschriebene Pietà. Nämlich Helmut Kohl, der nach dem Mauerfall Bundeskanzler war vom wiedervereinten Deutschland, der hat damals beschlossen, und zwar ohne Ausschreibung, ohne Abstimmung, ohne Beratung, dass diese Skulptur von Käthe Kollwitz mit der Mutter mit totem Sohn in Berlin in der Neuen Wache aufgestellt wird. Diese Entscheidung löste damals sehr kontroverse Diskussionen aus.
Und dass die Skulptur so groß ist, war das auch seine Entscheidung? Ich glaube, sie war ja ursprünglich nur 40 Zentimeter hoch.
Ja, also er hat beschlossen, dass er die jetzt einfach, dass die einfach viermal größer sein soll. Und jetzt ist sie eben
Okay.
1,60 hoch. Und heute ist aber, gibt es keine Diskussion mehr. Die Pietà dort ist wirklich anerkannt und ist als Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, finde ich, auch wirklich gut geeignet.
Oder ich glaube, sie hat sich ihr Leben lang die Frage gestellt, wie kann ich den Krieg als künstlerische Mahnung weitergeben? Und dann hat sie dies mit verschiedenen Techniken eigentlich übermittelt.
Sie setzt sich ja auseinander mit den Menschen, die zurückbleiben. Und ich finde, ihre Werke sind wirklich so richtig krass realistisch. Und sie zeigt alle menschlichen Nöte auf. Und zwar so, dass sie uns bis heute emotional tief berühren.
Ja. Ja, und sie gibt uns auch Einblick in das soziale Leben des 20. Jahrhunderts und tut dies mit großer Ernsthaftigkeit und auch großer Dramaturgie. Ich finde, sie schafft eindringliche Bilder und zugleich eigentlich auch Bilder, die leicht verständlich sind. Und deshalb, denke ich, gehen sie uns so nahe.
Ja, Und man denkt immer, diese Grafiken in Schwarz-Weiß, das ist so simpel, aber es ist schon ein großes Spektrum mit vielen Nuancen von Grau. Ja. Saskia, hast du noch einen Abschlusssatz?
Ja, Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden.
Ja, wie wahr. In diesem Sinne, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.